Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin ihr Lieben, wir sind's wieder, Bettina und Christian.
Mit einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch sehr über die Hörerinnen und Hörer, die zum ersten Mal eingeschaltet haben.
Wir haben eine neue September-Episode für euch und darin geht es unter anderem um Lübecker Selbstverwirklichung, die glücklich macht.
Ja, und um einen Lübecker Musikstar, einen richtig Kapitalen, den sogar Bach und Händel richtig toll fanden und bewunderten.
Es geht um Kaffee, Sauerteigbrot und Bücherschränke, um das mal wieder runterzubrechen.
Ja, und um ein Musikfestival, das an der Trave stattfindet.
Und außerdem haben wir für euch, jetzt kommt's, verbrecherische Ladies im Audienzsaal des Rathauses.
Ihr seht oder hört vielmehr, das ist eine richtig wilde Mischung mal wieder. Und los geht's mit einer faszinierenden Parallelwelt mitten in Lübeck, an der ihr eigentlich jeden Tag vorbeigeht, aber eigentlich ziemlich unbemerkt.
Ja, und deren Bewohner haben dreiteilige Körper. Und 6 Beine.
Na, seid ihr neugierig geworden? Kommt doch einfach mal mit. Los geht's jetzt und lasst euch überraschen.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es geht nämlich bei uns jetzt weiter mit Musik. Könnt ihr das hören? Das ist der Gesang, oder Gesang kann man ja gar nicht sagen. Es ist das Zirpen der Eschenzikade. Oh, die hat jetzt schon wieder aufgehört. Und wir haben hier noch die Maulwurfsgrille.
Haben wir die schon gehört?
Ja, die habe ich eben schon vorgestellt. Wir stehen hier nämlich an der Hörwand in einer Ausstellung.
Die heißt Facettenreiche Insekten mit dem Untertitel Vielfalt, Gefährdung, Schutz im Museum für Natur und Umwelt. Diese Ausstellung, die läuft noch bis zum 19. Februar 2023. Und Zeit hat jetzt für uns Frau Dr. Fütting, die Leiterin des Museums für Natur und Umwelt.
Und die Spezialistin für Insekten natürlich.
Und begeisterter Fan von Insekten.
Das ist ein guter Ansatzpunkt, Frau Dr. Fütting, weil viele haben ja in Bezug auf Insekten jetzt nicht unbedingt eine positive Einstellung. Woher kommt das?
Ja, wir haben es gerade gesagt, der Kontakt ist ja eigentlich oft negativ. Also wir kratzen sie von der Windschutzscheibe, wir können nicht einschlafen, weil die Mücke im Schlafzimmer herumfliegt.
Und ich glaube, wir vergessen als Menschen ja auch immer die Funktion dieser Insekten. Im Moment ist es, glaube ich, ja gerade so die Zeit im August, September. Viele haben Mückenstiche, man ist dann genervt. Aber zum Beispiel Mücken haben ja eine Funktion. Und das vergessen wir als Menschen dann.
Also wir beurteilen das immer sehr aus unserer Sicht. Ist vielleicht auch erstmal klar. Aber es geht darum, dann wirklich auch sich das genauer anschauen. Was machen eigentlich alles die Insekten für uns? Und es sind unglaublich viele Leistungen, die sie erbringen. Sie sorgen dafür, dass die Regale voll sind mit Produkten, mit Nahrungsmitteln und dass es im Markt was zu kaufen gibt. Sie sind auch aktiv dabei, die Stoffkreisläufe zu organisieren. Sie zersetzen totes Material. Sie sorgen dafür, dass der Boden fruchtbar ist. Sie reinigen Wasser und sie halten auch gewisse Insekten, die uns vielleicht auch unliebsam sind, auch in Schach und viel, viel mehr, was ich jetzt gerade gar nicht aufzähle.
Um einmal noch auf die Mücke zurückzukommen, gerade Mückenschwärme sind doch die Grundlage für Vögel, die Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere, oder?
Also genau, das ist vielfach sind Insekten ja wieder die Nahrung für andere. Sie ist Teil der sehr komplexen Netze von Räubern, sie ist selber wieder Futter und steht in den Nahrungsketten und den Nahrungsnetzen. Und dann kann man sich doch schnell klar machen, dass es eben nicht egal ist, wenn die Mücken fehlen.
Wir sind ja vorher schon mal durch diese faszinierende und ganz erstaunliche Ausstellung gegangen und Sie haben gesagt, also mein Ziel ist es, ich möchte die Besucher für Insekten begeistern.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mit dieser Ausstellung gelingt. Wir überraschen, glaube ich, viele Menschen, was Insekten alles können, was sie für Rekorde sie halten. Und sie können eben auch Musik machen und verschiedene Geräusche. Mhm. Und damit locken sie zum Beispiel Partner an oder vertreiben Feinde. Und es ist erstaunlich, jetzt über die Geräusche und die Töne, die sie produzieren, hinaus, was alles für erstaunliche Anpassungen Insekten, also weltweit, zeigen. Sie können tatsächlich in den wirklich extremen Lebensräumen auch überleben.
Zum Beispiel am Gletscher,
also,
oder?
Ja, wirklich dort, wo es besonders kalt ist. Ja. Oder wirklich, sie sind auf der Erde in fast allen Lebensräumen vorhanden, auch in dunklen Höhlen. Und das ist erstaunlich. Und sie haben also unglaublich variantenreich und, wie gesagt, vielfältig Formen hervorgebracht. Mhm. Erstaunliche Zahlen.
Ja. Das hatte mich ja so.
Also, du wolltest die Millionen nochmal loswerden, glaube ich. Ne?
Ich muss wirklich sagen, wir sind ja einmal jetzt durchgegangen. Das ist eine totale Entdeckungsreise. Und ich fand besonders faszinierend die Aussage, dass es ja über 1 Million verschiedene Insektenarten gibt, die sind nachgewiesen, aber noch mehrere Millionen, die sind noch gar nicht nachgewiesen.
Katalogisiert, kategorisiert.
Ja,
gibt es noch zu entdecken.
Das ist ein absolutes. Ja, ist tatsächlich richtig. Über 1 Million sind beschrieben, also als verschiedene Arten weltweit. Aber das ist wirklich nur ein Teil der großen Fülle. Und wir wissen gar nicht genau, wie viele Arten, was die Insekten betrifft, noch gar nicht beschrieben sind. Das sind sicherlich mindestens mehrere weitere Millionen. Und vor allem kommen diese Insekten in wärmeren Regionen vor. Aber das ist, wie gesagt, eine sind noch viele Entdeckungen möglich. Und es ist ganz wichtig, dass diese Vielfalt erhalten bleibt.
So, das ist der erste Teil der Ausstellung. Wir haben ja hier diesen Dreiklang, die Vielfalt der Insekten. Der zweite Teil ist die Gefährdung. Da sind wir jetzt ja schon drauf zu sprechen gekommen. Insekten sind gefährdet. Das können wir hier auch wunderbar in dieser Ausstellung sehen, was die Gefährdung auslöst. Frau Dr. Füting, wie könnten Sie das kurz zusammenfassen?
Also es gibt nicht einen Grund, sondern es ist das Zusammenspiel von komplexen Gründen und das wird auch hier in der Ausstellung vorgestellt, wo man also schon wirklich Hinweise dafür hat. Es ist zum Beispiel ein Grund, die industrielle Landwirtschaft, große Flächen, Monokulturen, keine Randstreifen mehr, keine Knicks bzw. Wallhecken, wo Pestizide, Insektizide eingesetzt werden. Es ist aber auch sicherlich die Versiegelung von Flächen. Es spielen weiterhin auch hinein durchaus auch private Gärten. Also das kommt alles zusammen. Auch die Erwärmung, auch der Klimawandel verändert das. Es kommen wärmeliebende Arten weiter in den Norden und andere verschwinden. Und das, wie gesagt, viele, viele Ursachen, die zusammenwirken, dass Insekten weniger werden.
Und damit sind wir dann auch beim dritten Teil der Ausstellung, die sich ja mit dem Schutz der Insekten beschäftigt. Was können wir jetzt machen, dass dieser Negativtrend gestoppt wird?
Ja, denn ohne Insekten wird es irgendwann auch keine Menschen mehr geben.
Also es ist letztendlich tatsächlich eine drastische Formulierung, aber wir sind Teil dieser Netzwerke und wir hängen damit am Faden. Also das ist so. Also die Insekten sind ganz wichtig für uns. Und wie gesagt, muss uns unbedingt wichtig sein, dass es ihnen gut geht. Und wenn es den Insekten gut geht, geht es uns auch gut.
Eigentlich ja ganz einfach,
ja, und,
oder?
Ja, Sie hatten jetzt gefragt, ja, was kann man denn tun? Manches besteht auch darin, etwas zu lassen. Das ist ja auch eigentlich ganz einfach.
Okay.
Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Garten hat, dass dort im Garten einige Bereiche einfach gelassen werden. Also
praktisch nicht die ganze Wiese mähen, sondern ein Sechstel stehen lassen zum Beispiel.
Stehen zu lassen, sodass dort Insekten überwintern können, dass da hohle Stängel sind, ne, dass das nicht alles weggeräumt wird und dass im Garten eben auch Pflanzen wachsen, die für Insekten tatsächlich interessant sind, also die Futterpflanzen sind und wo sie tatsächlich Pollen sammeln können und nicht irgendwelche sterilen Arten, die da gar nichts bieten und natürlich auf Gifteinsatz zum Beispiel zu verzichten. Man kann also im privaten Bereich schon sehr viel tun, sogar wenn man nur einen Balkon hat. Aber sicherlich ist es auch eine große Frage und wo tatsächlich auch politische Weichenstellung wichtig ist, wie gestalten wir unsere Städte, wie gestalten wir unsere Nahrungsmittelproduktion und das ist tatsächlich dort wirklich insektenfreundliches Wirtschaften ist, denn wir sind auf Sie mit Ihren Leistungen, wie gesagt, angewiesen.
Es gibt ganz viele tolle Sachen, die man hier in der Ausstellung machen kann. Es gibt viele Hörstationen, es gibt aber auch am Computer. Es gibt
Medienstationen, die sind interaktiv zum Teil, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, mit denen ich mich hier auseinandersetzen kann. Das ist eine Ausstellung, finde ich, für alle Altersgruppen und es ist eine Entdeckungsreise. Man kann darüber nachdenken, wie ist mein Verhältnis zu Insekten? Wie kann ich eigentlich den Alltag mit ihnen gestalten oder auch mal das eigene Verhalten überdenken?
Ja, und vor allen Dingen, man entdeckt ein Paralleluniversum, von dem wir alle jeden Tag umgeben sind, was wir aber eigentlich gar nicht wirklich wahrnehmen, weil es passiert um uns herum. Sie sind ja auch relativ klein, diese Insekten. Ja.
Und gar nicht entdeckt, ganz viele Millionen Arten noch nicht.
Und man wird die Welt danach tatsächlich dann mit anderen Augen sehen, glaube ich. Mhm. Am besten seht ihr euch das alles selber an. Die Gelegenheit habt ihr noch bis zum 19. Februar im Museum für Natur und Umwelt.
Genau, facettenreiche Insekten mit dem Untertitel Vielfalt, Gefährdung, Schutz. Und ich finde, das lohnt sich wirklich.
Ich freue mich schon fast auf meinen nächsten Mückenstich, weil ich jetzt ja weiß, dass er auch eine Bedeutung hat.
Also ich glaube, auf den Mückenstich könnte ich schon verzichten, aber ich verzeihe das vielleicht ein bisschen mehr.
Frau Doktor, vielen Dank für diese schöne Ausstellung.
Bitte.
Und hier ist ein Besucher der Ausstellung. Moin, wir sind Bettina und Christian.
Hallo. Moin, ich bin der Lukas.
Hi Lukas. Wie ist denn dein erster Eindruck der Ausstellung?
Also diese Ausstellung hat ja, denke ich, das Ziel, uns alle irgendwie mitzunehmen und uns allen zu zeigen, wo die Verantwortung für uns liegt in diesen großen, komplexen Abläufen, den Insekten ja eigentlich nur ein wichtiger Bestandteil sind. Und ich finde das sehr inklusiv. Und das ist so das Schlagwort, ne? Und das ist sehr wichtig, sehr gut, toll gemacht.
Bist du Insektenforscher oder?
Nein, ich bin Geisteswissenschaftler und Berufsmusiker. Also ich habe nichts damit zu tun in Wirklichkeit. Ich bin nur so Hobbybiologe. Ich gucke viel auf Arte-Sachen und so, okay. So Kram. Ja.
Also du könntest es weiterempfehlen, die Ausstellung?
Ja, definitiv. Ja, vor allen Dingen auch eben, ja, für alles Alter, alle Altersgruppen, alle Bildungsgrade. Das ist das Wichtige, das, was ich hier besonders gut und wichtig finde.
Aha. Genau. Ja. Super, vielen Dank. Und noch viel Spaß weiterhin mit den Insekten.
Danke.
Haben wir deinen Freund da nochmal, ja?
Gut. Moin, und hier ist noch ein Besucher und du stehst gerade an dieser Wand. Wer zirpt denn da, wo wir eben auch schon waren?
Was hast du dir gerade angehört?
Ich habe mir gerade den Totenkopfschwärmer angehört.
Wir haben gerade gesagt, der Sinn der Ausstellung soll ja sein, ein völlig neues Paralleluniversum um uns herum zu entdecken. Ist das gelungen?
Also ich bin da gerade erst reingekommen, aber ja, sehr faszinierend. Aber es geht ja eben auch um diese Gefahr von dem Artensterben. Das ist natürlich der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Also was mich am meisten interessierte daran.
Gut, dein erster Eindruck, du würdest es weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Also es gibt sehr viel Schönes zu sehen und auch Vergrößerungen, auch was man sich anhören kann. Anfassen jetzt nicht so sehr, aber vor allen Dingen auch sehr viele schöne Präparate und die Texte, finde ich, sind auch von der Länge her sehr gut gelungen.
Mhm. Viel Spaß noch weiterhin in der Ausstellung und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Aber gerne doch.
Danke.
Im Museum will man ja auch nicht unbedingt immer angequatscht werden.
Ne? Das geht schon in Ordnung so.
Danke, tschüss.
Tschüss. So, wir haben ja mit der Eschenzikade mit dem Geräusch begonnen. Damit steigen wir jetzt auch aus. Und da ist eine tolle Erklärtafel zu diesem Geräusch, das man dann hören kann in der Ausstellung. Da steht nämlich, dass das Männchen, die männliche Eschenzikade, die lockt damit das Weibchen an. Und die ist dann fasziniert von diesem Gesang. Ich finde das auch ziemlich faszinierend.
Ja, wer ist das nicht? Und weil es so schön war, noch einmal ganz kurz die Maulwurfsgrille. Oh. Maulwurfsgrille.
Das ist ja auch toll. Was macht die denn? Da gibt's auch eine Erklärtafel. Die singen mit den Vorderflügeln. Da wird dieses Geräusch erzeugt und damit locken sie auch die Weibchen an. Habe ich alles gelernt in dieser Ausstellung.
So, und einen haben wir noch. Den Totenkopfschwärmer.
Das hört sich jetzt nicht ganz so harmonisch an. Damit werden auch.
Er heißt ja auch Totenkopf.
Ja, und damit mit diesem Geräusch, das er erzeugt, werden Fressfeinde abgewehrt.
Ja, wer hat da noch Lust zu fressen? Ich weiß es nicht.
Also ich würde abhauen. Und ich brauche jetzt eine Pause. Ich glaube, einen Kaffee, das hätte ich jetzt ganz gern.
Hm, finde ich gut. Hast du eine Idee, wo wir hingehen wollen?
Ja, Kaffeekonvent. Das ist auch ganz in der Nähe.
Praktisch. Wir sind nämlich in der Ägidienstraße. Die gehen wir jetzt einfach runter an der Ägidienkirche vorbei.
Ja, und dann auf der Ecke St. Annenstraße 1, da ist Kaffeekonvent. Und das Tolle ist, hier gibt's auch einen Draußenbereich. Und der ist nämlich direkt an der Kirche, an der Ägidienkirche. Da sitzt man an Holztischen, auf Holzstühlen. Und das machen wir jetzt auch.
Ja, ein kleiner, wunderschöner Platz mit viel Charme und viel Magie und einem hellblauen Bücherschrank.
Ja, und natürlichen Sonnenschirm. Hier stehen nämlich einige große alte Linden. Das finde ich ganz schön.
Die uns im Sommer Schatten spenden. Kaffeekonvent genau. Heißt es deswegen, weil in dem Haus früher einmal ein Konvent war.
Und jetzt eben ein Kaffee und eine Kaffeerösterei. Aber man bekommt hier auch, glaube ich, so kleine Snacks zum Essen.
Ja klar, es ist Kaffee, Kneipe, Küche. Und ich habe gehört, Spezialität sollen Sauerteigbrote sein. Und einige wurden gerade rausgetragen und die sahen sensationell aus. Die Kirchenglocken läuten.
Und es das ist so romantisch.
Die Sonne scheint heute gar nicht, aber die Lübeckerinnen und Lübecker sitzen alle draußen.
Ja, es ist ja auch ziemlich...
Gut, drinnen ist es auch voll.
Ja, aber es ist ja auch ziemlich warm. Ach, guck mal, da vorne wird gerade ein Platz frei. Den nehmen wir.
So, und jetzt wird es offiziell, denn wir stehen jetzt hier mit der Betriebsleitung. Es ist Sebastian. Moin, Sebastian.
Moin, moin.
Ja, ja, wir sind ja schon so oft vorbeigegangen am Kaffeekonvent. Und heute haben wir es jetzt mal geschafft. Und hier machen wir unsere Pause heute. Seit wann gibt es euch eigentlich?
Uns an sich als Café gibt es jetzt seit letztes Jahr Oktober, seit Anfang Oktober, 7. Oktober, da haben wir eröffnet.
Fast Jahrestag habt ihr sozusagen.
Nicht mehr lange hin, genau.
Und der Laden ist voll, also draußen sitzen Leute drin, es brummt es auch. Was ist eure Philosophie? Also was unterscheidet euch von anderen Cafés hier?
Also ich glaube, wir wollen einfach ein Ort sein, wo jeder hingehen kann. Also ob jung, ob alt. Wir wollen so ein Café, ein Spot sein für jedermann. Es soll nicht nur ein Café an sich sein, sondern halt einfach eine Location, wo du hingehst, wo du halt entspannten Wein trinken gehen kannst, wo du ein Bier trinken gehen kannst. Kaffee an sich natürlich unser Kernprodukt. Aber wir wollen eigentlich, dass die Leute einen Ort haben, wo sie gerne hingehen in ihrer Freizeit oder nach Feierabend, am Wochenende. Genau.
Ich glaube, das ist euch ganz gut gelungen.
Ja. Was ich interessant finde, ist, der Laden ist stylisch, aber eben nicht so stylisch, dass man das Gefühl hat, so, oh, bin ich auch stylisch genug, da reinzugehen?
Wir haben, oder gerade auch der Inhaber Julian Alm hat sich halt Gedanken gemacht, wie er das am besten kombinieren kann, hat sich viele, viele Cafés angeguckt, viel in Skandinavien, viel innerhalb Deutschlands. Gerade so Berlin, München, NRW, da gibt es ja einige Spots, wo man sich, sag ich mal, was an Inspiration holen kann. Und das hat er halt umgewandt und dann haben wir letztes Jahr angefangen umzubauen.
Und du trägst ja jetzt auch ein T-Shirt, das passt eigentlich ganz gut zum Motto, ne?
Unkonventionell. Genau. Ne?
Sebastian,
dann drück mal die Daumen, dass das weiter so gut läuft.
Vielen Dank. Mhm.
Ja, schönen Platz habt ihr hier geschaffen und eine echte Bereicherung für Lübeck.
Vielen Dank.
Hallo, guten Tag. Zwei Gäste hier im Café Konvent. Ich glaube, ihr seid öfter da, oder?
Ja, wir sind, oder zumindest ich bin relativ regelmäßig da. Ich genieße das total, wenn man da super schön draußen sitzen kann und es an der Ecke neben der Kirche halt ein bisschen beruhigter ist. Trotzdem fährt ab und zu mal jemand vorbei, den man angucken kann auf dem Fahrrad.
Ein bisschen Traffic.
Ja, total.
Ja, ich finde es aber total wichtig, dass es was zu gucken gibt im Café, oder? Ist doch so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr happy damit, da steht der Bücherschrank neben der Ägidienkirche ja
direkt
neben.
Wollte ich nämlich gerade fragen, nutzt du den Bücherschrank?
Absolut. Also heute war nichts für mich dabei so richtig, aber manchmal stehen da echt gute Sachen drin. Und ich bin auch manchmal allein ganz gerne da, suche mir ein schönes Buch raus und habe da schon einige gefunden, die ich jetzt sehr gern gelesen habe.
Ja, super. Müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären. Bücherschrank, der steht hier an der Kirche St. Ägidien.
Er ist hellblau.
Genau, mit Glasscheiben. Da stehen Bücher drin, man kann sich da einfach eins nehmen, lesen, man kann auch ein Buch reinstellen. Ganz unkompliziert. Und Emma, du sagtest ja, du hast ja schon oft was gefunden, was du gern gelesen hast.
Ja, total. Ich habe immer die Theorie, dass es drei Autoren gibt, die man in jedem Bücherschrank eigentlich findet. Irgendwo ist immer ein Krimi von Mankell, ansonsten ja. Dan Brown und Ken Follett. Die findet man eigentlich immer. Auf dem Ken Follett-Trip bin ich gerade ein bisschen, habe da auch eins von ihm schon mal drin gefunden. Und ansonsten geht Mankell auch immer, wenn man mal zwischendurch Zeit hat.
Und hast du auch schon mal ein Buch reingestellt?
In den hier noch nicht. Ich nutze den bei uns zu Hause um die Ecke eher immer, weil mir das dann doch zu weit ist, in die Stadt zu fahren dafür. Aber habe auch schon ganz viele gesehen, die hier echt mit einer ganzen Tasche ankamen und dann erstmal ein halbes Regal eingeräumt haben.
Ja, ganz tolle Sache und das kostet ja auch nichts. Also man stellt sie rein.
Genau, Prinzip Bücherschrank, du nimmst was mit, stellst was rein. Sag mal, du bist ja öfter hier, wenn man die Karte noch nicht so genau kennt, was muss man bestellen? Also was ist das, was du immer isst hier?
Oh, zum Essen kann ich eigentlich nur empfehlen, die haben super, super leckeres Sauerteigbrot, was irgendwie das Beste ist, was ich in meinem Leben gegessen habe. Das sind richtig dicke Scheiben und man kann sich halt ganz standardmäßig einfach mit Butter und Salz bestellen. Das ist so schon super lecker und ansonsten gibt es auch Sachen, wo wirklich dick Avocado drauf ist und Ziegenkäse und noch mit Honig drüber und Granatapfelkern. Das ist super lecker.
Hört sich sehr lecker an. So von Emma kennen wir jetzt den Namen. Wie heißt du denn, wenn ich fragen
darf? Ich bin Oskar.
Und Oskar, du hast ja jetzt so einen deiner ersten Kaffees hier getrunken im Konvent.
Also ich war jetzt, glaube ich, das dritte Mal hier. Ich trinke aber auch erst seit April Kaffee. Also.
Oh Gott, ein
so spät hast du angefangen,
ein Beginner.
Ja, genau. Richtig.
Und wie geht's dir so jetzt mit dem Koffein, dem Ganzen?
Also es hat mich schon sehr bereichert, muss ich sagen. Also so ein Flat White hat dann schon was Schönes.
Ist das schon... Du bist wie alt, Oskar?
20.
20. Und du hast vorher noch nie getrunken?
Ja, genau. Ich hab vorher immer ganz viel Mate getrunken, Club Mate, bis ich gemerkt habe, dass ich ja eigentlich so schon in der Koffeinsucht stecke, also kann ich genauso gut auch Kaffee trinken, wie alle meine Freunde auch. Und mich dann so ein bisschen sozialer auch aktivieren, mit meinen Leuten nochmal einen Kaffee trinken zu gehen, ist nämlich echt schön.
Spannend. Wir sind übrigens Bettina und Christian, da haben wir gar nicht gesagt. Ne?
Genau. Und ja, da wünschen wir euch weiter viel Spaß im Kaffeekonvent mit
Sauerteigbrot, mit Büchern.
Und Kaffee.
Mit Flat White. Danke, ihr beiden. Und schönen Tag noch. Ne?
Gleichfalls.
Gleichfalls.
Tschüss.
Und da kommen unsere beiden Cappuccino. Sebastian bringt sie uns sogar persönlich. Fantastisch. Der Chef selber. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Mit dem Herz drauf, genau. Nee, ich habe was anderes. Ich habe, ich weiß es gar nicht genau.
Ich habe auf jeden Fall ein Herz und du, glaube ich, eine Feder.
Ich glaube auch, es ist eine Feder oder ein Blatt. So. Das Kaffeekonvent in der St. Annenstraße 1.
Ja, und ich gucke jetzt gleich auf jeden Fall nochmal, ob ich im Bücherschrank vielleicht auch noch ein Buch finde, so fürs Wochenende.
Suchst du was Bestimmtes, genremäßig?
Oh, ich glaube, ein Krimi. Vielleicht nehme ich auch den Mankell. Ich gucke mal, ob noch einer da ist.
Wir gucken mal. Und wir sitzen jetzt inzwischen im Hof des Live-CV Jazz Club. Und das hat natürlich einen Grund, obwohl es hier sehr schön ist. Also es gibt viele Gründe, hier zu sitzen, aber...
Es geht ums Trave Jazz Festival. Das findet ja statt vom 8. bis 11. September. Und wir sitzen hier mit Jochen Lipfert und Thorsten Hingst. Die beiden organisieren das alles und sind verantwortlich fürs Programm. Schön, dass ihr Zeit habt.
Ja, moin Thorsten, moin Jochen.
Moin, moin.
Hallo, guten Tag.
Ja, Thorsten, künstlerischer Leiter und Jochen, du bist der Leiter des Jazzclubs hier.
Genau. Bei uns findet ja das Eröffnungskonzert statt mit Lutz Krajenski, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Und dann geht's weiter in den Schuben 6 von hier aus.
Und ein Schwerpunkt ist ja auch Lübeck hier beim Jazzfestival, beim Trave Jazz Festival. Da spielt zum Beispiel Michel Schröder und sein Ensemble. Der kommt ja aus Lübeck, oder?
Genau, Michel Schröder ist ein Lübecker, ist hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, ist mittlerweile in Hamburg ansässig, aber er kommt immer wieder gerne nach Lübeck zurück. Ist ein Trompeter hier, der am Johanneum sein Abitur gemacht hat, genau.
Ist ja auch sehr musikalisch am Johanneum, glaube ich, oder?
Ja, ja, es ist ein musikalisches Gymnasium.
Mhm. Und da hören wir mal kurz rein. Wir wollen jetzt nicht nur über Michel Schröder sprechen und sein Ensemble, sondern wir hören auch mal rein. Und das Stück heißt, inspiriert von Pippi Langstrumpf, Villa Kunterbunt. Thank you. Villa Kunterbunt von Michel Schröder und Ensemble. Und die spielen am 9. September um 20 Uhr im Schuppen 6, wenn ihr euch Karten kaufen wollt.
Ganz ungewöhnlich finde ich ja, dass einige dieser Konzerte auch spät stattfinden, zum Beispiel um 23 Uhr in der St. Petri-Kirche. Das heißt dann Night Jazz am 9. September. Und das läuft unter dem Motto Grenzüberschreitung oder die Kunst des Übergangs. Das ist Jazz de Notre Dame. Und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, innovativ, kreativ und völlig neu. Wir hätten da jetzt gerne etwas vorgespielt, aber das ist ja noch im Entstehen.
Es ist noch Work in Progress. Und was erwartet uns da genau?
Ja, das ist ein spannendes Projekt von Andreas Krohn, dem Lübecker Kammerchor und den beiden Improvisatoren Ingolf Burkhardt und Florian Galo. Florian Galo spielt Kontrabass, Ingolf Burkhardt ist ein Trompeter. Und da trifft Vokalmusik des Mittelalters, französische Vokalmusik des Mittelalters und englische Vokalmusik aus Zeiten der englischen Revolution, dann eben auf Jazz-Improvisatoren. Es dürfte ein sehr, sehr spannendes Projekt werden.
Und das dann in der Kirche. Das ist ja auch eine tolle Veranstaltungslocation dann.
Ja, es wird in St. Petri stattfinden. Die Kirchen St. Petri und St. Jakobi sind Partner des Jazz, des Trave Jazz und von Anfang an eben halt auch schon Spielstätten beim Festival.
Wenn ich jetzt überhaupt mal Lust habe und denke, Jazz, könnte mich das interessieren, ist das was für mich? Ihr bietet ja auch einige Konzerte an, die sind so Schnupperkonzerte, da könnte ich ja dann einfach mal hingehen. Und die sind, ich glaube, die sind auch ohne Eintritt.
Also von der Anzahl her sind es dieselben, also genau gleich viele Konzerte wie drin, die zu bezahlen sind. Im Schuppen haben wir vorm Schuppen. Also das findet den ganzen Tag ab Nachmittags, ab Mittag sogar, um 11 Uhr beginnt es ja schon, hier in St. Petri, aber dann um 1 am Schuppen. Da kann man jederzeit hinkommen und auch wieder weggehen, wenn es einem nicht gefällt, aber am liebsten natürlich bleiben und sich da auch ein Würstchen kaufen oder was trinken und so weiter und einfach mal hören, ob einem das vielleicht doch gefällt, auch wenn es Jazz heißt.
Also ich habe die Möglichkeit, ganz neue Erfahrungen zu machen auf dem Trave Jazz Festival vom 8. bis 11. September. Und wenn ich jetzt denke, okay, das könnte was für mich sein, ich kann mir das Programm mit allen Acts, das kann ich mir ja auf eurer Seite angucken.
Genau. Auf travejazz.de gibt's das.
Und das Besondere an diesem Festival ist ja auch, wir sind hier auf dieser Altstadtinsel, das ist alles fußläufig, ich muss nirgendwo hinfahren und es ist eine ganz besondere magische Atmosphäre hier in Lübeck.
Das stimmt. Also das ist ja direkt am Hafen der Schuppen 6 und wenn man da so rüber flaniert und auch dran vorbeigeht und auch hoch in die Stadt geht, das ist einfach wunderschön. Und da hört man, wenn man da die Fischergrube runterkommt, hört man dann die Musik schon spielen und so. Und das ist ein ganz wunderbares Bild. Das ist wirklich wunderschön, akustisch wie optisch.
Ihr habt ja wieder so ein paar Sachen, da schnalzen die Jazz-Konnoisseure mit der Zunge. Können wir ein paar Namen hören? Also für alle, für die Insider jetzt, ja? Also
Ja, wir sind total glücklich, dass Trio Sense zugesagt haben. Das ist wahrscheinlich eins der besten und bekanntesten deutschen Klaviertrios überhaupt. Dann sind wir sehr froh, dass Thorsten Gurz dabei ist. Mit einem Quartett wird er auftreten, ein Programm spielen, das so noch nicht aufgeführt worden ist. Thorsten Gurz ist den meisten bekannt, nicht als Jazzgitarrist, sondern als Gitarrist in der Band von Sarah Connor. Ganz toll auch, glaube ich, wird das Konzert von Karin Hammer, einer schwedischen Posaunistin, die im Jazz-Bartiker-Ensemble gespielt hat, aber selbst weltweit tourt auch und mit ihrer Schwester zusammen, auch eine Posaunistin, in Japan in die Jazz-Charts jedes Mal vorstößt mit jedem neuen Album. Da sind wir auch sehr glücklich drüber. Ja.
Also ein tolles Programm, das
die ganze Jazzwelt wieder zu Gast in Lübeck.
Genau, auf der kleinen Altstadtinsel.
Das ganze Programm findet ihr unter travejazz.de und da könnt ihr auch sehen, wo ihr die Karten kaufen könnt und was die kosten.
Genau, kann man sich schon mal im Kalender eintragen. Also ich mache das auf jeden Fall. 8. bis 11. September, das Trave Jazz Festival.
Thorsten, Jochen, nach dem Festival ist vor dem Festival. Ihr plant wahrscheinlich schon 2023, oder?
Unbedingt, na klar.
Sind wir schon dabei, ja, in der Tat.
Das ist schon mittendrin, sind wir schon fast.
Gibt es eigentlich irgendwie so ein Erkennungszeichen unter, also Motorradfahrer, wenn die aneinander vorbeifahren oder so Harley-Fahrer, die grüßen sich ja immer. Wie macht man das bei Jazzer, bei Jazzer, sagt der eigentlich Jazzer oder Jazzer? Was sagt man korrekterweise?
Man sagt, glaube ich, beides. Ja. Wir sehen das nicht so eng.
Also ich würde jetzt Jazzer sagen.
Ja. Woran erkennt man sich?
Nicht an der Motorradluft, weiß ich nicht. Okay.
Wir arbeiten dran und dann 2023 können wir nochmal drüber reden, über die Erkennungszeichen.
Vielleicht erfinden wir bis dahin irgendwas. Ne? Wir wünschen euch viel Glück und alles Gute für 2022 erstmal.
Danke. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
Wir haben ja mit Musik angefangen, wir hören jetzt auch mit Musik auf und wir hören noch mal rein bei Karin Hammer. Die spielt ja auch auf dem Travis Jazz Festival am Samstag, den 10. im Schuppen 6 und hier ist sie jetzt. Thorsten, du hast, glaube ich, doch noch eine Idee zum Erkennungszeichen.
Ja, das Erkennungszeichen der Jazzer ist wahrscheinlich das Existenzialisten-Schwarz, das getragen wird.
Der schwarze Rollkragenpullover, besonders ein schönes Kleidungsstück, besonders im Hochsommer. Ne?
Nein, ich glaube, weiß geht doch auch, oder?
Weiß geht auch. Jede Farbe geht. Jazz ist bunt. Und das Publikum auch.
Perfekt.
In der Briefkapelle in St. Marien und wird gespielt
von Johannes Unger,
dem Marienorganisten. Und es hat natürlich auch einen Grund, dass wir uns heute hier getroffen haben. Hallo, Herr Unger.
Hallo, ich grüße Sie.
Es geht nämlich um die Buxtehude-Tage 2022.
Die hat Johannes Unger mitorganisiert. Das Konzept stand von Ihnen zu den Buxtehude-Tagen. Und wir müssen auch nochmal sagen, Sie sind hier Organist in St. Marien und inzwischen auch im Dom zu Lübeck.
Also ich korrigiere gleich mal an der Stelle, die Idee eines Buxtehude-Festes ist schon viel älter. Da gibt es Anfänge in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also 1937 gab es das erste deutsche Buxtehude-Fest. Und später gab es dann unter meinem Vorgänger auch ein europäisches Buxtehude-Fest und jetzt sind es die Buxtehude-Tage Lübeck.
Genau, und die finden statt vom 3. bis zum 9. September. Und ich finde, wir stellen jetzt noch mal kurz Dietrich Buxtehude ein bisschen vor.
Dieterich. Und für alle, die nicht so im Thema sind, verorten wir ihn nochmal. Also er war damals mindestens so groß wie Händel
und Bach.
Und ja, er war ein deutsch-dänischer Organist und Komponist des Barock. Er lebte vornehmlich im 17. Jahrhundert und Anfang des 18. Jahrhunderts und war eben Marienorganist hier in der Marienkirche zu Lübeck. Also damit ein direkter Kollege und Vorgänger von Ihnen.
Ja, ein Vorgänger von mir. Ich bin sein 10. Nachfolger. Und das Tolle oder das Besondere war, dass Dietrich Buxtehude, der übrigens in mancher Partitur auch Dieterico genannt wird, auch noch Verwaltungsdirektor der Mariengemeinde war. Er musste also alle Ausgaben und Einnahmen verwalten. Und das würde uns heute völlig überfordern.
Um nochmal zu verdeutlichen, wie berühmt Dietrich Buxtehude war, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen.
Wir sind gespannt, Bettina.
Ja.
Was jetzt kommt?
Genau. Der junge Johann Sebastian Bach, 1705, pilgerte er extra aus Thüringen nach Lübeck und zwar zu Fuß. Das waren fast 500 Kilometer, um sein Idol und musikalisches Vorbild hier zu erleben. Das muss man sich halt so vorstellen, es gab keine Tonträger, um sein Idol dann zu hören und auch bei ihm Stunden zu nehmen. Man musste ja vor Ort sein. Und das machte Johann Sebastian Bach. Der war dann so begeistert von Buxtehude, dass er seinen Aufenthalt hier einfach verlängert hat. Auf 12 Wochen.
Was nicht gut ankam, glaube ich, bei seinem Auftraggeber. Ne?
Nee, bei seinem Dienstherrn in Thüringen. Der war nämlich ziemlich genervt. Er bekam eine Rüge und für Bach war es natürlich toll, weil er hat hier Unterricht genommen bei Buxtehude. Und wurde ja dann auch sehr, sehr berühmt.
Es war ja damals so, Johannes Unger, es gab ja durchaus die Stelle, die dann irgendwann vakant war, weil Buxtehude war ja auch nicht mehr ganz jung und man überlegte, wie es weitergehen könnte.
Ja, und da war dann...
Da gab es ja eine Auflage, ne?
Ja, Georg Friedrich Händel, der sagte ja, ich interessiere mich durchaus für diese Stelle, aber es gab ja den Brauch, dass der scheidende Marienorganist, wenn er dann eine Tochter hatte, da war es dann üblich, dass der Nachfolger sie heiratete. Und Händel interessierte sich nicht.
Händel wollte
nicht.
Das wohl nicht?
Nein.
Der ist das heute auch noch so, Herr Unger? Oder?
Nein, das ist nicht mehr so. Das wurde, glaube ich, mit der Revolution in Frankreich, die ja dann auch mit den napoleonischen Feldzügen überall hinkam, abgeschafft. Aber davor war das an vielen Stellen so, dass die Töchter der Vorgänger verheiratet wurden, dann waren sie sozial abgesichert.
Die Stars der Barockmusik pilgerten also nach Lübeck, um Buxtehude zu hören und zu studieren. Warum haben sie das gemacht? Was war das Besondere an Buxtehude? Und warum ist es so faszinierend, dass wir heute noch die Buxtehude-Tage haben?
Also Buxtehude war, wie später Bach auch, ein Schmelztiegel der verschiedenen Stile in Europa. Das heißt, die kannten sich gut aus, was wurde in Italien musiziert, was wurde in Frankreich musiziert. Und dann verschmolz das in einem neuen Stil. Und bei Buxtehude ist das der Stilus Fantasticus, der aus Italien vor allen Dingen kommt und den er mit dem strengen Kontrapunkt und genialen Einfällen miteinander verband. Und es gibt noch einen weiteren Stil, das ist nämlich das mehrchörige Musizieren, was auch aus Italien kommt. Auch das kam nach Norddeutschland und Buxtehude hat auch dies in einigen Werken wiederverwendet.
Und von diesen Werken können wir auf den Buxtehude-Tagen vom 3. bis 9. September einige hören, hier in den Kirchen in Lübeck. Sie werden auch spielen,
Herr Unger. Ja, ich werde auch etwas spielen und ich werde auch etwas dirigieren. Die Hauptlast liegt bei mir beim Organisieren und ich muss das immer gut ausbalancieren. Ich spiele natürlich in einem im Konzert am 4. September die Orgel in einem chorischen Ensemble und einer ganz anderen Idee gewidmeten Konzert, was auch sehr mit der Marienkirche zu tun hat.
Ja, was wir heute manchmal vergessen, ist, dass die Kunst an den europäischen Höfen oder eben auch, hier gab es ja keinen Hof in Lübeck, aber man war extrem untereinander vernetzt. Es war im Grunde eine europäische Gemeinschaft von Künstlern, die jeder interessierte sich für den anderen und das vergisst man heute manchmal. Also man kochte nicht im eigenen Saft, sondern guckte, was überall an den wichtigen Dresden, Berlin, was in Italien passierte. Und in Paris natürlich.
Genau, ja. Ja, so war das. Das war sicher nicht nur eine nette Künstlergemeinschaft, sondern eine starke Konkurrenz auch. Man hat sich da interessiert und hat abgeschaut und kopiert und etwas Neues draus gemacht. Ja.
Und es ging ja auch letztendlich um Macht, weil wer die beste Musik hatte, der sich die besten Künstler auch leisten konnte, hatte ja die beste Propaganda sozusagen.
Ja, wir wissen zum Beispiel von einer Aufführung, dass Dieterich Buxtehude einmal 40 Violinen einsetzte. Und das waren wohl mehr als am französischen Hof. Hier in Lübeck, genau. Ja, und das spricht so ein bisschen auch für den Wettkampf untereinander.
Es wäre schön, wenn die Konflikte heute auch noch mit Violinen ausgetragen würden.
Wir haben jetzt so viel über Orgelmusik gesprochen. Herr Unger, Sie spielen noch mal für uns. Was hören wir jetzt?
Ein kleines Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach zu Jesus, meine Zuversicht.
Zuversicht kann man immer gut gebrauchen.
Ja, dringend. Dringender denn je. Johann Sebastian Bach, ein Zeitgenosse von Dietrich Buxtehude.
Genau, Jesus, meine Zuversicht, haben wir da gehört. Und Herr Unger, jetzt kommen wir nochmal auf die Konzerte zu sprechen, die wir während der Buxtehude-Tage hören können. Die sind ja vom 3. bis 9. September. Veranstaltungsorte sind die Kirchen hier in Lübeck. Das Motto ist ja Schätze. Was für Schätze hören wir denn da?
Also wir hören Schätze und wir sehen Schätze und es sind zum einen auch Werke und Orgeln und eine Bibliothek. Natürlich sind Künstler Schätze für uns. Wir haben ganz tolle Künstler eingeladen. Ton Koopmann wird kommen und wird ein Familienkonzert und Schulkonzerte machen mit barocker Musik und seiner Tochter Marike Koopmann, einer Schauspielerin. Wir haben Lars-Ulrich Mortensen da, das ist ein ganz toller, fantastischer Cembalist aus Kopenhagen mit seinem Ensemble. Der wird in St. Egidien auftreten mit einem norddeutschen Programm. Wir erleben die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, das größte Werk für die evangelische Kirchenmusik und katholische Kirchenmusik auch, denn es ist eigentlich für den katholischen Hof geschrieben.
Genau, und dann gibt es ja auch noch einen Spaziergang auf den Spuren von Dietrich Buxtehude hier in Lübeck.
Wenn es euch jetzt genauso geht wie mir, dass ihr so richtig Lust auf Dietrich Buxtehude bekommen habt und das ganze Programm euch anschauen wollt, dann geht einfach online und gebt in die Suchfunktion ein Buxtehude-Tage Lübeck 2022.
Ja, und da bekommt man dann das komplette Programm und auch wie ihr die Karten bekommt, das findet ihr alles da.
Johannes Unger, wir wünschen volle Häuser, also volle Kirchen auf jeden Fall.
Ja, das würde uns natürlich freuen. Freuen, weil wir ja da einen ganz besonderen Schatz mit dieser Musik haben hier in Lübeck.
Ein spannendes Thema. Und das ist wie immer so, wenn man sich einmal damit beschäftigt und einsteigt, dann findet man immer noch neue Schätze.
Genau. Lübeck, die Stadt der Musik. Es ist nicht nur die Stadt der Literaten, sondern auch die Stadt der Noten, finde ich.
Vielen Dank, Herr Unger, dass Sie das organisieren, auch dieses Jahr wieder.
Ja, gerne. Es macht großen Spaß.
Wir drücken die Daumen.
Ja. Und hoffentlich bis bald mal wieder.
Danke.
Und jetzt wird es bei Lübeck Zwischentöne kriminell spannend und literarisch verbrecherisch.
Das hast du aber toll angekündigt. Es geht jetzt nämlich um die Ladies Crime Night. Die findet statt am 22. September in einer mega coolen Location im Audienzsaal des Lübecker Rathauses.
Und dabei ist eine Zahl ganz wichtig, die ihr euch merken müsst, und das ist nämlich die 7.
Die 7, genau. Lübeck, das ist ja die Stadt der 7 Türme. Es lesen 7 Autorinnen und genau 7 Minuten, nach 7 Minuten ist Schluss. Dann fällt ein Schuss mitten im Satz und das Ganze fängt um 7 Uhr abends an. Also die 7.
Kann man sich gut merken, ne? Also immer 7. Und wir haben das besondere Glück und die Ehre, dass wir heute eine der Autorinnen, die an diesem Abend lesen, schon hier bei uns haben im Literaturforum Lübeck. Das ist nämlich Sabine Weiß. Hallo Sabine.
Hallo Sabine.
Moin, hallo Lübeck.
Moin.
Toll, dass du Zeit hast heute. Ja. Du bist ja gerade aus dem Urlaub zurück.
Es gibt auch andere schöne Regionen, aber Lübeck ist natürlich schon ganz, ganz groß.
Mhm. Sabine, du liest ja aus dem Buch Tatort Nord, Urlaubskurzkrimis von Sylt bis Fehmarn. Du bist eine der Autorinnen, die einen dieser Kurzkrimis, dieser Urlaubskurzkrimis geschrieben hat. Und super schön finde ich, du wirst uns gleich etwas daraus vorlesen.
Ja, wir müssen Sabine nochmal verorten, ja, natürlich. Für alle, es gibt zwar wenige Menschen wahrscheinlich, die noch nichts von ihr gelesen haben, aber für alle, die nicht wissen, was du so schreibst. Also du warst auch schon mal auf der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu nochmal.
Ja, vielen Dank.
Sabine, du hast ja 2007 angefangen, historische Romane zu schreiben. Zum Beispiel Die Buchdruckerin oder auch Hansetochter. Und 2017 erschien dann dein erster Kriminalroman mit dem Titel Schwarze Brandung. Da hast du also dein Genre erweitert und dem Krimi-Genre bist du ja treu geblieben. Du hast da jetzt zahlreiche Bücher veröffentlicht. Und jetzt hören wir von dir was aus dem Tatort Nord, Urlaubskurzkrimis von Sylt bis Fehmarn.
Worum geht's so ungefähr?
Um Vogelkieker.
Okay, Vogelkieker und Verbrechen bringt man zunächst erstmal nicht so zusammen, aber Das werden wir jetzt gleich hören. Ne?
Ich bin gespannt.
Die Welt der Kugelkicker ist auch nicht immer ganz ungefährlich.
Die wirken so harmlos, aber ja, in Wirklichkeit, ne?
Also ganz exklusiv jetzt hier im Podcast Lübeck Zwischentöne können wir schon einen kleinen Auszug hören von dem, was Sabine Weiß dann am 22.09. lesen wird auf der Ladies Crime Night.
Im Audienzsaal des Rathauses. Und das Besondere ist ja, dass die Autorinnen in ihrer Lesesession, sage ich jetzt mal, am Ende gestoppt werden durch den Herzschlag mit dem anschließenden Schuss. Wir haben jetzt natürlich keine 7 Minuten Zeit, Sabine, aber wir komprimieren das jetzt mal. Also der Schuss kommt schon früher, aber wir werden das am Ende genauso machen, wie es sich dann nachher in der Lesung anhört.
Und du hörst dann auch sofort auf.
Das werden wir ja sehen, ne?
Aus leidvoller Erfahrung wusste Henny, wie manche Herren aus dieser Reisegruppe waren. Zeigte man einmal Schwäche, schnappten sie einem die Vogelsichtungen weg oder wurden handgreiflich. Jetzt kam ein Boot vor Norwerk an. Ein einzelner Mann kletterte auf den Anleger. Henny erstarrte. Die hochgewachsene Gestalt, die in den Laternenschein trat, war auch aus der Ferne unverkennbar. Ausgebeulte Fotoweste, Schlapphut, Gürteltaschen. »Was will denn Richard van Fanten hier?« fragte Evelyn ebenso überrascht wie ehrfurchtsvoll. Dann bemerkte sie Hennys Entsetzen. »Der soll bloß wegbleiben!« Henny presste die Kiefer aufeinander und schwieg. Ausgerechnet ihr Ernstfeind. Sofort verbreitete sich auf.
Ja, und da hat der Schuss, Sabine hat sofort aufgehört.
Sie hält sich an die Regeln. Sie spielt nach den Regeln. Genau. So ist das ja auch in der Lesung. Ne?
Das Lustige ist, dass es wirklich Kolleginnen gibt, die ja schon ganz oft bei so einer Ladies Crime Night waren und trotzdem zucken sie immer jedes Mal zusammen, wenn dieser Schuss fällt. Also bei dem Publikum müssen sie wirklich mal drauf achten. Es ist echt lustig, wenn man die Autorin immer so ein kleines Stückchen hochspringen sieht. Okay. Und auch einige im Publikum.
Das wird mir, glaube ich, auch so gehen. Also das war jetzt exklusiv schon mal für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts Lübeck Zwischentöne. Sabine Weiß, die gelesen hat aus Tatort Nord. Mich würde noch mal interessieren, wenn du in deinen Romanen deine Hauptfiguren morden lässt, hat das dann eine kathartische Wirkung für dich? Bist du danach, fühlst du dich dann irgendwie besser?
Bist du entspannter, wenn du literarisch gemordet hast? Oder was ist der Effekt?
Genau genommen ist es fast ein bisschen umgekehrt. Also ich habe ehrlich gesagt etwas Skrupel. Ich bin nicht so ein Freund von Schlachteplatten, wie das die Kollegen nennen, also in denen wirklich so brutalst gemordet wird, weil ich immer denke, was bringe ich da in die Welt hinaus? Und deswegen überlege ich mir doch relativ genau, wann ich welche Form von Gewalt einsetze und die muss dann auch möglichst gut motiviert sein. Mhm.
Sabine, du begibst dich ja sehr gerne auf die Spuren deiner Figuren. Du recherchierst auf den Spuren deiner Figuren. Und das machst du ja zum Teil auch in Lübeck. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
Also ich habe sehr gerne recherchiert für meinen historischen Roman Hansetochter in Lübeck und auch für die Perlenfischerin und bin da im Lübeck-Archiv gewesen, in den Museen gewesen. Und das Großartige ist halt, dass man wirklich so sehr viel, dass Lübeck einfach diese Historie, die springt einen so an.
Aber ich kenne das wirklich auch nur aus Italien, dass einen die Geschichte so anspringt. Das habe ich immer nur in Lübeck oder in Italien. Mhm. Liebe Sabine, vielen Dank für diesen Teaser auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und drücken die Daumen für den 22. September.
Ich freue mich schon total drauf.
Glaube ich. Ja,
ich mich auch. Diese wunderbare Idee der Ladies Crime Nights, die stammt von den mörderischen Schwestern. Das ist ein Netzwerk von Frauen mit dem Ziel, von Frauen geschriebene deutschsprachige Kriminalliteratur zu fördern. Und präsentiert wird dieses tolle Event vom Literaturforum Lübeck in Kooperation mit dem Frauenbüro Lübeck. Und vom Literaturforum Lübeck haben wir jetzt Hilke Flebbe hier.
Moin Hilke.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid und dass ihr jetzt da so ein Interesse dran zeigt an unserer schönen Literatur aus Lübeck.
Hilke, warum habt ihr dieses Forum gegründet und was sind nach diesem Event eure nächsten Pläne? Also worauf können wir uns als nächstes freuen?
Also das Literaturforum Lübeck soll im Prinzip unsere lokale Region, also unsere Autorinnen und Autoren halt auch ein bisschen sichtbarer machen. Und wir haben ja großartige Talente in unserer Region. Und ich sage immer, hinter jedem tollen Buch steht ja auch immer irgendwie ein Autor und Autorinnen. Und diese tolle Menschen haben wir also kennenlernen dürfen in den letzten 2 Jahren bei uns in unserem kleinen Literaturhotel in Lübeck. Und daraus sind ja besondere Freundschaften entstanden. Und Lübeck ist natürlich bekannt für die drei Nobelpreisträger, aber wir haben natürlich auch Nachwuchstalente und das nicht zu wenige. Und diese wollen wir halt tatsächlich an ganz besondere Orte in Lübeck präsentieren. Und deshalb freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt mit den mörderischen Schwestern und 7 von diesen wunderbaren Frauen aus unserer Region hier, denn das Literaturforum Lübeck hat zwar Lübeck im Namen, weil sowohl meine Geschäftspartnerin Mona Lührs und meine Person halt aus Lübeck kommen, aber wir wollen natürlich die Region von Schleswig-Holstein und Hamburg, also richtig da, wo man Moin sagt, da ist sozusagen unser Gebiet und da passt natürlich diese Anthologie, die ja herausgegeben worden ist, hier von den mörderischen Schwestern, halt wunderbar, Tatort Nord.
Da müssen wir aber noch drüber sprechen, wie komme ich an die Karte?
Das ist ganz wichtig, genau. Wenn ich das Ticket jetzt will,
würde ich jetzt gerne,
was muss ich machen?
Ja, ihr könnt sofort natürlich auf unsere Seite gehen. Also bei www.literaturforum Lübeck, das ist geschrieben natürlich lübeck.de, können Sie sofort die Karten bestellen. Und es sind 100 Plätze im Audienzsaal und es gibt, glaube ich, noch ein paar. Und deshalb sofort können Sie jetzt schon Ihre Karte sichern für diesen Abend.
Und passend jetzt, die Polizei kommt, wir sprechen über Verbrechen, ja, in diesem Moment. Jetzt holen sie uns, obwohl ich glaube, das ist noch nicht kriminell, nur aus Krimis vorzulesen. Ich glaube, aus Krimis vorlesen ist erlaubt.
Genau. Hilke, was zahle ich für die Karte?
Also wir nehmen 15 Euro Eintritt. Und das ist natürlich toll, wenn man überlegt, dass man sonst ja auch im Audienzsaal ja gar nicht so ohne weiteres reinkommt. Das ist ein besonderer Ort bei uns im Herzen der Lübecker Altstadt. Und deshalb freuen wir uns ja auch, dass wir ja nicht nur diese wunderschöne Präsentation da bieten, sondern dass wir eben halt auch ein Stück Lübecker Kultur auch unsere Gäste zeigen können.
Es wird bestimmt ein ganz besonderer Abend und Literatur an besonderen Orten. Das ist auch eine Überschrift, die sich das Literaturforum auf die Fahne geschrieben hat. Ich habe schon gehört, es wird Literatur auch auf Barkassen geben und bestimmt noch an ganz vielen anderen besonderen Orten.
Ich freue mich jetzt erstmal auf den 22. September.
Du meinst, ich presche schon zu weit vor, ja?
Da können wir ja dann nochmal drüber berichten. Im Audienzsaal des Lübecker Rathauses, Ladies Crime Night.
Um 19 Uhr.
Ja.
Oder 7 Uhr, mit 7 Autorinnen.
7 Uhr abends.
Sabine, Hilke, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank.
Das Projekt Alchemie der Stadt geht in Lübeck in eine weitere Runde.
Alchemie der Stadt, das ist ja ein interaktives Kunstprojekt, bei dem die Lübeckerinnen und Lübecker Teil der Performance und auch der Ausstellung werden.
Und es geht bei diesem Experiment um einen Austausch, im Idealfall über Werte und ihre Bedeutung für unser Zusammenleben.
Und diese Ausstellung, Alchemie der Stadt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt des Museums für Werte, der Overbeck-Gesellschaft und des Europäischen Hanse-Museums.
Das Projekt mit verschiedenen Ausstellungen dauert mehrere Monate.
Im Juli ging es ja los in der St. Petri-Kirche, das haben bestimmt einige von euch gesehen, mit der Ausstellung zum Thema Respekt.
Und am 3. September geht es nun weiter im Herder Center, auch im Herzen der Stadt, mit einer Ausstellung, in der es um den Wert Selbstverwirklichung geht.
Ja, ganz interessanter Wert. Was verbinden wir mit dem eigentlich? Und was meinen wir, wenn wir von Selbstverwirklichung sprechen? Ich finde ja, das ist ein Begriff, der ist nicht so eindeutig umrissen. Jeder sieht darin etwas anderes, oder?
Ich glaube auch, dieser Begriff wird sehr unterschiedlich interpretiert. Und auch hier konnten Lübeckerinnen und Lübecker wieder ihre Geschichten und Gegenstände zum Thema Selbstverwirklichung einreichen und so Teil des Experiments werden.
Und eine von Ihnen, die mitgemacht hat bei diesem tollen Projekt, das ist Marjana. Marjana, toll, dass du jetzt Zeit hast und dass wir drüber sprechen können.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du hast deine Mittagspause für uns geopfert, ne?
Genau.
Marjana, warum hast du deine Geschichte zur Selbstverwirklichung eingereicht?
Es ging um Werte und Werte sind mir sehr wichtig. Ich setze mich viel mit meinen Werten auseinander und fand, das ist dann schön, so eine Geschichte einzureichen, damit andere Menschen auch sehen, dass es gehen kann.
Genau, das sehen ja jetzt dann andere Menschen, sehen ja deine Geschichte dann im Herder Center. Da wird das ausgestellt, da kann man das nachlesen. Jetzt wollen wir schon mal exklusiv für den Podcast hier hören. Wie ist denn deine Geschichte zur Selbstverwirklichung? Ja, was hast du denn gemacht?
Hast du eine Geschichte nur eingereicht oder auch einen Gegenstand dazu?
Ich habe nur eine Geschichte eingereicht.
Dann erzähl uns doch bitte deine Geschichte.
Genau, Mariana. Wir sind gespannt.
Okay, ich habe damals eine Ausbildung gemacht in der Gastronomie, weil ich keine Lust hatte, mein Abitur zu machen. Und mir wurde gesagt, wie vielen anderen auch, ja, dann musst du wenigstens was Vernünftiges machen. Und dann habe ich das gemacht, jahrelang, bis ich mich irgendwann körperlich nicht mehr gut fühlte.
Du hattest auch keine Lust mehr, ne?
Gastronomie. Keine Lust mehr, nee.
Was hast du denn gemacht?
Ich war Restaurantfachfrau und habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist es nicht mehr und habe auch körperliche Schäden davon getragen. War dann arbeitsunfähig, danach ein Jahr bei der Rentenversicherung in der Reintegration. Und mir wurde gesagt, naja, ich kann eine Umschulung machen, aber was Kaufmännisches, so wie früher. Und die Erfahrung wollte ich halt nicht nochmal machen.
Genau, du hattest keine Lust, kaufmännisch, du wolltest ganz was anderes.
Genau, ich wollte Erzieherin werden schon immer und habe das dann gemacht.
Gut. Und Erzieherin, das hast du dann einfach durchgezogen, obwohl es hieß, du sollst es eigentlich nicht machen.
Genau, mir wurde gesagt, das ist nicht leidensgerecht für mich und meinen Körper. Und für die andere Umschulung würde ich sogar Geld bekommen, aber das war mir nicht so wichtig dann. Und habe mich angemeldet an verschiedenen Schulen und für die Fachhochschulreife auch, bis sie gesagt haben, okay, die Voraussetzungen haben sie schon, sie können auch gleich studieren. Dann habe ich Ausbildung und Studium zusammen gemacht.
Und damit hast du dich dann selbst verwirklicht und bei Selbstverwirklichung ist ja immer so eine Sache, man stellt sich das ja vorher so vor, ne? Also dass man sagt so, Mensch, dann bin ich viel glücklicher und das Leben wird viel besser. Ist es wirklich besser geworden?
Ja.
Also, du strahlst auch richtig, Mariana.
Genau, ich habe, als ich diesen körperlichen Zusammenbruch hatte, gesagt, ich höre nur noch auf mein Herz und mache nur noch das, was ich wirklich möchte. Und das habe ich gemacht und es war sicherlich nicht leicht mit der Ausbildung im Studium. Ich hatte 2 Kinder im Kindergartenalter und 3 Nebenjobs, aber das hat sich gelohnt und ich habe keinen Moment an mir gezweifelt.
Toll, super, dass du das durchgezogen hast. Wo arbeitest du denn jetzt als Erzieherin?
Ich bin jetzt Erzieherin und Sozialpädagogin und arbeite im Geschichtserlebnisraum in Lübeck in der Jugendhilfe.
Eine Geschichte zum Thema Selbstverwirklichung, nur eine von vielen, vielen anderen Geschichten, die Lübeckerinnen und Lübecker eingereicht haben. Und die sind dann zu sehen und zu hören, aber auch im Herder Center.
Genau, ab dem 3. September könnt ihr das dort euch anschauen und anhören. Und mich hat das, Mariana, deine Geschichte hat mich wirklich sehr berührt. Und
inspiriert hat sie mich auch.
Ich finde das auch sehr inspirierend. Wahrscheinlich kann man, wenn man so eine Ausstellung jetzt besucht oder wenn man diese Ausstellung jetzt besucht, vielleicht Inspirationen fürs eigene Leben mitnehmen. Wäre doch super.
Ja, auf jeden Fall. Danke, Mariana.
Gerne.
Dass du uns alle so schön inspiriert hast.
Gerne.
In deiner Mittagspause. Schön.
Ein spannendes Thema. Zum Beispiel auch die Frage, wo hört eigentlich deine Selbstverwirklichung auf und wo fängt meine an?
Ich habe ja zum Beispiel den großen Traum, mal einen ganzen Sommer auf einer Alm zu verbringen. Also so von Anfang Mai bis Ende September.
Ich habe so den Verdacht, dass ich nicht dabei sein soll, oder?
Das würde ich dann allein machen, weil ich bin ein großer Bergfan und stelle mir das toll vor, da vielleicht so als Sennerin mit auszuhelfen, vielleicht auch bei der Käseproduktion. Das würde ich mal gern machen.
Mhm. Siehst du, und da würdest du dich selbst verwirklichen. Und was mache ich? Vor allen Dingen, wir können den Podcast gar nicht zusammen weitermachen, ne?
Das wäre dann ein Problem, weil ich wäre nicht da für den Podcast.
Mhm. Oder du musst deinen eigenen Podcast auf der Alm machen.
Ja, dann könnten wir ja nicht zusammen Lübeck-Zwischentöne machen. Also ein großes Problem. Ich würde auf die Alm gehen, du würdest hier bleiben. Ja, und unser Podcast-Projekt.
Ja, die Frage ist Selbstverwirklichung auch immer ein bisschen egoistisch? Wie egoistisch kann ich sein?
Oder wie egoistisch darf ich sein?
Profitieren aber vielleicht auch mein Partner oder meine Partnerin von meinem Egoismus, weil ich dann besser drauf bin?
Also, den Podcast, den will ich ja gern weitermachen mit dir. Also, ich schieb das jetzt nochmal.
Die wird aufgeschoben.
Ja, die wird aufgeschoben.
Ihr seht schon, Alchemie der Stadt und das Thema Selbstverwirklichung, spannend.
Ganz spannend und mit ganz viel Inspiration und Anregungen für euch und für bestimmt tolle Diskussionen. Los geht's am 3. September im Herder Center. Das ist direkt auf der Altstadtinsel, mitten im Zentrum, unweit entfernt vom Rathaus.
Mehr zum Thema Alchemie der Stadt könnt ihr auch noch mal in unserer Juli-Episode hören. Da haben wir schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Denn Alchemie der Stadt, das ist ja der Überbegriff für die 3 Ausstellungen und alles, was hier in Lübeck sonst noch zu diesem Thema passiert.
Genau. Und falls ihr aktuelle Infos noch braucht oder euch da tiefergehend informieren möchtet, geht doch auf die Website alchemie-der-stadt.de.
Die Zeit fliegt, wenn man so viel Spaß hat. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Das war es schon wieder, Lübeck Zwischentöne im September.
Ja, wir haben uns gefreut, dass ihr dabei seid. Und wir sind, wisst ihr ja, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir bereiten schon die Oktoberausgabe vor. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid.
Ja, die gibt es dann am 1. Oktober. Und ich hoffe, es geht euch so wie uns, dass ihr jedes Mal wieder neugierig auf Lübeck werdet und auch fasziniert seid, was hier alles los ist. Also uns geht es jedenfalls so.
Und wir hoffen, ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen für den September. Das würde uns richtig freuen.
Ja. Also, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Im Oktober.
Und bis dahin bleibt neugierig, seid nett zueinander und
genießt das Leben.
Tschüss.
Tschüss.